So. Und heute geht es weiter in unserer Reise durch den Epheserbrief. Heute und das nächste Mal wollen wir uns ansehen, wie man sich mit dem Heiligen Geist anfüllt. Und ganz nebenbei werden wir heute auch noch einen Vers lesen, den ich für einen ganz wichtigen Schlüsselvers zum Verständnis des Neuen Testaments in Deutschland im 21. Jahrhundert halte. Blicken wir zunächst zurück. Ihr erinnert euch, die erste Hälfte des Briefes ist geprägt davon, wie Paulus schillernd die Herrlichkeit der neuen Menschheit beschreibt, die Menschen von Gott geschenkt bekommen, die sich für ihn als Chef im Leben entschieden haben. Mit dem Tod Jesu sind auch wir der Sünde gestorben und mit seiner Auferstehung haben auch wir das Versprechen des ewigen herrlichen Lebens. Als Unterpfand dafür haben wir den Heiligen Geist von Gott bekommen. Paulus schreibt von der göttlichen Kraft, die durch ihn in uns wirkt, die auch dieselbe Kraft ist, mit der Jesus gepredigt und gewirkt und geheilt hat, die dieselbe Kraft ist, mit der Jesus auferweckt wurde nach seinem Tod. Mit dieser Kraft erschafft Gott sich eine neue Menschheit, eine, die heilig, rein und untadelig sein soll, voller Pracht und Macht, voller Herrlichkeit. Und du kannst ein Teil dieser Menschheit sein, wenn du dich auf Gott als Herrn einlässt, wenn du Christus als den Retter und den Weg zum Vater annimmst. In dieser neuen Menschheit ist alles Schlechte, alles Irdische überwunden. Zwist und Betrug, Neid, Hass und Gewalt und Nationalismus, Nationen, Sklaverei und auch die Geschlechter, wie wir im Galater lesen. All das gibt es dann nicht mehr. Ja, der Brief lehrt uns, dass sich Jesus Christus in dieser Gemeinde, in seiner Gemeinde, manifestieren möchte. Dass wir, alle Christen, seine Augen und Ohren, seine Hände und Füße sind. Aus diesem hohen Ideal erwächst auch eine hohe moralische Anforderung, ein hoher moralischer Anspruch, um den es in der zweiten Hälfte des Briefes geht. Da geht es Paulus zunächst einmal um die Einheit der Gemeinde, denn es ist ungeheuerlich unglaubwürdig, wenn die Christenheit zersplittert ist. Noch dazu häufig wegen zweitrangiger Fragen. Das ist unserer nicht würdig. Unwürdig ist häufig auch das menschliche Verhalten auf Erden. Und so lasen wir das letzte Mal von der Gegensätzlichkeit des alten und des neuen Lebens. Wir sollen von der Liebe erfüllt leben, denn Habgier und ein Leben in sexueller Unmoral haben keinen Platz im ewigen Reich von Christus und Gott. Zum Abschluss des letzten Abschnittes rief Paulus dazu auf, die spärliche Zeit, die wir auf Erden haben, zu nutzen, sich nicht mit Wein abzufüllen, weil das ein unordentliches Leben nach sich zieht, sprich Verwahrlosung, sondern sich mit dem Heiligen Geist sozusagen abzufüllen, statt mit Wein. Ich lese nun im Zusammenhang die Verse 18 bis 32, beziehungsweise fange ich bei Vers 15 an. Also Epheser 5, ab Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken und Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein, heißt es im 1. Mose Kapitel 2. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Der Abschnitt beginnt mit: Versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein. An dieser Stelle geht es nicht darum, ein Alkoholverbot auszusprechen, sondern um den Vergleich zweier angeheiterter, ja berauschter Zustände. Auf lange Sicht verdirbt Alkohol die guten Sitten, die Sünde rückt näher, weil die Selbstbeherrschung nachlässt. Ein Lebensstil mit viel Alkohol hat keine guten Auswirkungen. Die meisten von uns kennen aus ihrem persönlichen Umfeld die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch. Wie gesagt, das ist kein Alkoholverbot. Es ist ein Genussmittel. Wir trinken ja, oder viele Christen trinken auch Wein zum Abendmahl als Fest. Trotzdem hat auch der Alkohol negative Auswirkungen. Doch der Heilige Geist, der befähigt uns zu allen guten Werken und zu einem Lebensstil, in dem der Heilige Geist viel von uns beherrscht, kann er sehr gute Auswirkungen haben. Statt uns also mit Alkohol zu berauschen, schlägt Paulus vor, uns mit dem Heiligen Geist abzufüllen. Ein geisterfülltes Leben kann durchaus auch berauschend sein. Es kann zu Euphorie, zu Heiterkeit und einer lockeren Zunge durchaus führen, dass man, ich meine es so, Menschen auf der Straße ansprechen kann und ihnen das Evangelium erzählen kann, wie zum Beispiel der Klaus und der Tim gestern gemacht haben. Ein geisterfülltes Leben stärkt die Psyche, statt sie zu zerstören, macht sie widerstandsfähig, selbstbewusst und stark. Mit dem Heiligen Geist ist es auch so ein bisschen wie mit einer Schwangerschaft. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Es gibt da kein bisschen. Geisterfüllt heißt also nicht, dass der eine mehr Geist hat als der andere, sondern das bedeutet, dass der Geist in dem einen stärker wirken kann als in dem anderen. Dass er mehr Raum bekommt von dem Menschen. Wie kann man also den Geist in sich fördern? Wie kann man geisterfüllt leben? Dazu lesen wir in den Versen 19 bis 21. Indem ihr euch ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, indem ihr Gott, dem Vater, dankt, Dank sagt immerzu und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Der erste Punkt ist: ermuntert einander, jubelt und spielt, stärkt einander und baut euch auf. Es ist das, was der Thorsten schon einleitend gesagt hat. Das gegenseitige Aufbauen ist eine Art, sich im Geist zu erfüllen, ein geisterfülltes Leben zu führen. Das bedeutet, dass man durchaus, wie in unserem Zeugnisteil, voneinander erzählt. Das bedeutet auch, dass man persönlich miteinander spricht, momentan mehr per Telefon als miteinander in der Gemeinde, aber dass man miteinander spricht und sich austauscht, was man mit Gott erlebt hat, wie man Gott im Leben erfährt, um sich gegenseitig zu stärken. Als zweites nennt er hier: singt und spielt dem Herrn. Das heißt, von der Kommunikation unter den Christen hin zu der Kommunikation zwischen dir und Gott. Singe Gott. Drück deine Freude im Herzen, in den Gedanken aus und jubel ihm zu. Ein dritter Punkt ist: indem ihr Gott, dem Vater, Dank sagt, immer zu und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Dank öffnet uns für Gott. Im Danken erkennen wir unsere Abhängigkeit, aber auch seine Zuverlässigkeit. Macht euch selbst klar, macht euch selbst bewusst, was alles in eurem Leben von Gott kommt. Es ist durchaus sinnvoll, sich mal darüber Gedanken zu machen, was im Leben tatsächlich alles von Gott gewirkt ist, worauf man persönlich gar nicht so den Einfluss hat, selbst wenn man sich noch so mühen würde. Damit ihr seht, wie viel der Herr in eurem Leben wirkt. Gerade auch dieses unsichere Jahr, das jetzt hinter uns liegt, ist für mich ein sehr wichtiger Beweis dafür geworden, dass der Herr für einen sorgt. Da ich nun auch selbstständiger bin und ein durchaus kompliziertes Jahr hinter mir liegt und doch die Versorgung des Herrn ja immer deutlicher wurde und ich überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, kommt jetzt ein Auftrag oder kommt keiner. Dieses Beispiel ist jetzt nur von mir, aber ihr habt sicherlich eure eigenen Lebenserfahrungen, Lebensbeispiele, deren ihr euch bewusst sein solltet. Und schließlich ordnet euch einander unter. Im ersten Moment scheint das jetzt nicht wirklich zu passen zu diesen drei Punkten des Jubelns und des Kommunizierens. Doch sehen wir es uns an. In Philipper 2 schreibt Paulus: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich finde das tatsächlich logisch, sich das hier mit aufzuzählen, denn jetzt schau dich mal um. Okay, in der Gemeinde ist es schwierig, bei Zoom eigentlich gerade auch. Ich habe hier geschrieben von Nachbarn. Also der nächste Christ, den du siehst, der Bildschirmnachbar zum Beispiel oder derjenige, der zwei Reihen hinter dir sitzt, der nächste, den du siehst, der ist ein Ebenbild Gottes, geschaffen als Ebenbild Gottes. Und er ist auch die Verkörperung Jesu, wie wir schon gelesen haben. Oder zumindest ein Teil seiner Verkörperung. Er ist ein Wohnort des Heiligen Geistes. Gott wohnt in deinem Nächsten, wohnt in demjenigen, der vor dir als Gemeindemitglied steht. Deswegen sollst du deinem nächsten Geschwister mit Ehrfurcht und Demut begegnen. Ja, deswegen steht es ja auch ein Gemeindeverantwortlicher nicht über einem einfachen Gemeindemitglied. So etwas gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es keine Herrscher und Diener. Im Gegenteil, einer, der Verantwortung in der Gemeinde hat, ist einer, der aller Mitglieder Diener ist. Im Prinzip ist einer in Verantwortung, einem jeden Mitglied Rechenschaft schuldig und natürlich auch Jesus Rechenschaft schuldig. Wir sprechen nicht ohne Grund davon, dass ein Leiter ein Diener aller ist. Ein jeder ordne sich also dem anderen unter. Das ist eine Art, die vierte Art, die hier beschrieben ist, wie man ein geisterfülltes Leben führt. Also, ein geisterfülltes Leben ist eines, in dem man fröhlich ist, seine Fröhlichkeit weitergibt an seine Geschwister, in dem man seine Fröhlichkeit weitergibt an Gott, mit Gott fröhlich kommuniziert, in dem man die Dankbarkeit vor Gott zum Ausdruck bringt und in dem man in Demut, dem Gegenteil der Selbstüberhebung, miteinander lebt. An dieser Stelle könnte man eigentlich schon aufhören. Das ist eigentlich alles gesagt. Aber Paulus hält es für nötig, das Thema Unterordnen noch ein bisschen zu präzisieren. Und ich glaube, er hat einen guten Grund dazu, wie wir auch gleich sehen werden. Paulus geht auf drei Unterordnungs- oder drei Verhältnisse ein, drei Beziehungen, in denen es eine Unter- und Ober- oder eine Unterordnung und einen Untergebenen und einen Übergeordneten gibt. Das ist zum einen das Ehepaar, Ehefrau und Ehemann, zum nächsten Eltern und Kinder und zum dritten Sklavenhalter und Sklaven. Heute wollen wir uns lediglich das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau angucken, weil das auch so ausführlich beschrieben ist. Paulus schreibt den Frauen in Vers 22 bis 24: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Und wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Soweit, so einfach. Der Mann ist das Oberhaupt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie sie und auch ihr Mann es Jesus Christus gegenüber tun. In der Formulierung, wie Jesus unterordnen, wird allerdings schon deutlich, dass hier eine andere Art der Unterwerfung gemeint sein könnte, als wir es aus unserer Weltgewohnheit, aus unserer Welterfahrung heraus kennen, wie es die Menschheit im Allgemeinen versteht. Wenn ich mich nämlich Jesus unterwerfe, dann unterwerfe ich mich ihm zur Freiheit. Was genau damit gemeint ist, das steht auf einem anderen Blatt der Bibel geschrieben, aber diesen Gedanken sollten wir zunächst im Hinterkopf behalten. Nun schauen wir uns einmal an, was Paulus den Männern schreibt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde pflegt. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum, zitiert Paulus 1. Mose 2, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Ist euch aufgefallen, mit welchem Aufwand Paulus hier sich an die Männer wendet? Den Frauen schreibt er in drei knappen Versen, was sie zu tun haben, und ich glaube, das war damals auch relativ normal und akzeptiert. Deswegen reichen drei knappe Verse. Diese acht langen Verse sind, glaube ich, nötig, weil das, was er schreibt, nicht selbstverständlich war und es teilweise bis heute nicht ist. Versetzen wir uns kurz in die Antike. In Ephesus und den anderen Großstädten in Kleinasien gab es schon eine wunderbare Hochkultur, eine Zivilisation mit fließend warmem Wasser, mit öffentlichen Bädern, mit Wasserklosetts und es gab sogar ein Primetime-Programm am Abend. Wer mag, ging ins örtliche Theater zur Seifenoper, andere gingen zu actiongeladenen Gladiatorenkämpfen in die Arena und wer das nicht wollte, der konnte sich Wagenrennen oder andere Sportereignisse ansehen. Der Handel brachte Früchte und Waren von Spanien bis China, von England bis, das es damals noch nicht gab, das hieß damals Britannien, von Britannien bis Ägypten und Nubien. Alles, was erreichbar war, kam in die großen und reichen Städte, wie auch Ephesus einer war. Aber Frauen hatten in dieser Zeit und in diesen großen Städten keine Bürgerrechte. Sie waren in der Regel auf einen männlichen Vormund angewiesen. Natürlich gab es auch Ausnahmen, wohlhabende Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen konnten, aber die meisten waren juristisch von ihren Männern oder Brüdern abhängig. Die Männerwelt war wahrscheinlich ähnlich, wie sie auch heute im Vorderen Orient noch ist. Machistisch, abgehoben und sich über Frauen erhebend. Auch hier gab und gibt es natürlich zu allen Zeiten Ausnahmen, Männer, die ihre Frauen ehren. Aber es geht um die Massengesellschaft. Und Ehen wurden in dieser Zeit wahrscheinlich größtenteils von den Eltern arrangiert. In dieser Kultur hinein schreibt Paulus nun diese Worte. Er schreibt, dass der Ehemann verpflichtet ist, seine Frau hingebungsvoll und aufopferungsvoll zu lieben. Als Vergleich dafür nimmt er nicht irgendeine große Liebe aus der Kultur oder aus der Mythologie, sondern er nimmt die ultimative Liebe Jesu, der sich bis zum schmachvollen Tod am Kreuz für seine Gemeinde hingegeben und eingesetzt hat, damit es ihr, der Gemeinde, damit es uns gut geht. Jesus hat alles gegeben für die Gemeinde. Und der Mann ist dasselbe seiner Frau schuldig, schreibt er hier, damit es ihr gut geht. Ja, wie ich vorhin schon sagte, Jesus unterordnen ist ein Unterordnen zur Freiheit. Und der Anspruch in der christlichen Gemeinde bei der Unterordnung der Frau unter den Mann ist, dass der Mann oder dass die Frau sich im Prinzip zu ihrem Besten dem Mann unterordnet, beziehungsweise der Mann das Beste für seine Frau tut. Einen zweiten Vergleich bringt Paulus an, der ebenfalls eine göttliche Dimension hat. Aus dem Schöpfungsbericht nämlich geht hervor, dass der Mann allein nicht die Menschheit repräsentiert, sondern dass erst mit der Frau die Menschheit komplett ist. Mann und Frau ergeben erst den vollkommenen Menschen. Sie werden von Gott ein Fleisch, also eine Einheit, ein Organismus genannt. Dem Mann kommt bei dieser Einheit durchaus die Rolle des Richtungsentscheidenden und des Kopfes zu. Nicht etwa, weil er von Natur aus schlauer wäre, sondern einfach, weil er die Verantwortung von Gott bekommen hat. So entnehme ich es dieser Passage, so entnehme ich es dem Schöpfungsbericht und auch dem 1. Korinther 11, Vers 3. Und es gibt noch andere Stellen, da müsste man ausführlich studieren, um sich über alle Passagen zu informieren. Aber wir gehen am Text weiter. Ein Ehepaar betrachtet Gott also als einen Organismus. Wenn wir uns dieses Bild zu eigen machen, ist es das Natürlichste von der Welt, dass ein Mann seine Frau respektvoll und vorsichtig behandelt. Nicht etwa wie einen Fremdkörper, sondern eher wie den eigenen Augapfel. Denn Vers 29 sagt, jeder ist ja um sein eigenes Wohlergehen bemüht, also niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, wörtlich. Und ich finde, genau dieser Vers 29 ist ein elementarer Vers, um in Deutschland im 21. Jahrhundert das Evangelium zu verstehen. Denn vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ich habe schon Prediger sagen hören, das Gebot der Nächstenliebe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, besagt zuallererst, du sollst dich selbst lieben. Ich finde das eine totale Verkehrung von Gottes Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und man lehrt in der Kirche, du sollst dich lieben, bevor du die anderen liebst. Ich habe mal mit einer evangelischen Christin darüber gesprochen und sie argumentierte, um andere zu lieben wie sich selbst, muss man erst sich selber lieben. Und ich finde, in einer narzisstischen Gesellschaft wie der unseren ist das wie Eulen nach Athen tragen. In unserer Gesellschaft musst du doch den Leuten nicht sagen, dass sie sich selbst lieben sollen. In unserem Land ist die Selbstliebe zu predigen, weil dadurch die Nächstenliebe möglich wird. Das ist doch lediglich eine Legitimation, sein eigenes egozentrisches Konsum- und Sozial- und Wirtschaftsverhalten zu legitimieren. Das ist das, was die Menschen hören wollen. Wenn du das predigst, dann freuen sie sich, dann hören sie dir zu. Du musst ihnen aber sagen, dass sie den anderen lieben sollen. Nämlich gerade die, die sie sonst eher verachten. Das kommt immer ganz drauf an, welchen Mensch du gerade vor dir hast. Die einen verachten den anderen wegen seiner Armut, aus der er geflohen ist. Andere verachten ihren anderen wegen seiner gesellschaftspolitischen Meinung oder wegen seiner Religion. Die eigene Zurücknahme und die Hochachtung des anderen ist das, was Gott und sein göttliches Volk auszeichnet und warum die Gemeinde so einladend ist. Jemand, der hierher kommt, wird aufgenommen und wird geachtet, weil er als Gast im Mittelpunkt steht, abgesehen von Jesus, und nicht wir als Gastgeber. Zumindest sollte es so sein. Nun, natürlich kannte der Apostel und kannten die Apostel und natürlich auch Paulus Menschen, die in Selbstablehnung lebten, bis hin zum Suizid. Alles, was es heute gibt, gab es früher natürlich auch. Doch dies war weder damals noch heute der Normalfall oder wird zumindest nicht als Normalfall angenommen, sondern als Ausnahme. Und ich denke, eine allgemeine Lehraussage wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst fußt auf einer allgemeinen Grundvoraussetzung, nämlich dem Vers 29, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Die Bibel hat durchaus auch Verse für jene Menschen parat, die mit Selbstzweifeln und Selbstverachtung zu tun haben. Für diese Menschen ist es wichtig, die Stellen zu kennen, die Passagen der Bibel des Neuen Testaments auch zu kennen, die Folgendes aussagen: Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist angenommen. All deine Fehler zählen nichts bei Gott. Sie sind nichts wert. Alles, was du dir einredest, was dich wertlos macht, ist bei Gott nichtig. Alles Versagen spielt keine Rolle mehr. Du brauchst keine Angst zu haben. Aus Jesaja 43 möchte ich zitieren. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und an Römer 8 möchte ich erinnern. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ja, der Vers 29. Der Vers 29. Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, als Grundvoraussetzung zum Verständnis des Neuen Testaments. Zurück zum Predigttext, ja. Gott hat dem Mann mit der Frau keinen hilfs- und schutzbedürftigen Klotz ans Bein gebunden, sondern ein Wesen, das ihm entspricht und das ihn erst vollständig macht. Mann und Frau erst sind der vollkommene Mensch. Und ich muss sagen, das entspricht auch meiner Erfahrung. Erst durch Nicole bin ich ein ganzer Mensch und erst mit Nicole erreiche ich meine volle Leistungsfähigkeit. Und wie wir jetzt in der Prüfungszeit und in der Ausbildungszeit erfahren haben, erreicht sie auch durch mich eine höhere Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft. Und darum begreife ich nicht, warum wenigstens 2000 Jahre lang der Glaube herrschte, die Frau sei minder begabt oder gar minder bemittelt. Gerade auch in den letzten 200 Jahren der Aufklärung und der Moderne, bei den Juden herrschte diese Vorstellung jedenfalls nicht, zumindest bei den Weißen unter ihnen, wie wir in Sprüche 31, dem Lob an die gute Frau, nachlesen können. Nachdem wir nun also nach 2000 Jahren endlich gemerkt haben, dass Frauen weder minderwertig noch minder bemittelt sind, bekommen sie nun endlich, in einigen Ländern zumindest, gleiche juristische Rechte und werden endlich als vollwertige Menschen anerkannt. Ich kann mir nicht helfen, ich finde das einen paradiesischen Zustand. Denn wir finden das auch in Galater 3, Vers 38. Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Mann noch Frau. In der Wertigkeit gesehen. Natürlich gibt es Unterschiede jeweils, aber es geht um die Wertigkeit. Leider erweisen sich die Kirchen zu diesem Thema nicht als Vorreiter, sondern als Bremsklötze. Und ich bin mir sicher, dass es dazu auch in unserer Gemeinde unterschiedliche Ansichten gibt und ich bin gern bereit, darüber zu diskutieren. Alle Widersprüche zu mir. So wie also der normale Mensch auf sein Wohlergehen achtet, soll er auch auf das Wohlergehen seiner Frau achten, dass sie gedeihen und stark werden, bereit zu jeder guten Tat, die Gott für sie vorbereitet hat. Epheser 2. Wer seine Frau schlecht behandelt, schadet nicht nur sich selbst, er missachtet auch die göttliche Ordnung. Um es mal mit diesen Worten zu sagen, die sonst immer dazu gebraucht wurden, die Frauen an den Herd zu fesseln. Denn erst durch die Frau ist der Mensch komplett. Das Fazit für die Männer ist: Liebe deine Frau aufopferungsbereit und hingebungsvoll, denn Jesus liebt dich ganz genauso. Und liebe sie, als wärst du es selbst, denn sie ist es auch. Denn erst zusammen seid ihr vollkommen. Nun noch einmal ein Schwenk zu den Frauen. Du hast nun gehört, welchen Anspruch dein Mann gerecht werden muss. Er trägt vor Gott die Verantwortung für dein Wohl und für dein Wachstum, soweit er zumindest Einfluss darauf hat. Und er soll alles für dich geben. Darum bist du ihm schuldig, wie auch die Gemeinde Jesu gegenüber schuldig ist, ihn zu respektieren, zu achten und ihm zu gehorchen. Und du bist in einer sehr komfortablen Lage, denn im Vergleich zur Antike wird deine Ehe höchstwahrscheinlich nicht von deinen Eltern arrangiert. Such dir deinen Mann also gut aus. Wie wenden wir das Ganze nun in Deutschland im 21. Jahrhundert an? Wie genau soll denn nun ein christliches Ehepaar sein Verhältnis untereinander leben? Tatsächlich bleibt dies jedem selbst überlassen. Es gibt keine Regeln, schon gar keine Gebote, die regeln, wer was in der Ehe zu machen hat. Der Mann kocht gerne, soll er kochen. Der Mann spielt gerne mit dem Kind, dann soll er das machen. Ich genieße beides, denn Naschen ist das Privileg des Kochs und wer ist nicht gerne mal Kind und tollt mit seinem Kind beim Fußball oder auf dem Spielplatz herum? Die Frau möchte investieren und Geld verdienen? Soll sie machen. Sie will in die Forschung oder eine verantwortungsvolle Position? Soll sie machen. Wenn sie die Begabung dazu hat, wenn sie die Fähigkeiten dazu hat, warum denn nicht? Wenn man diese Fähigkeiten nicht ausnutzt, ist das doch eine Verschwendung. Nur achtet darauf, dass ihr den gottgegebenen Gaben und Bedürfnissen entsprecht. Als Beispiel, ein Mann kann sein Kind nicht stillen. Das geht biologisch nicht. Häufig hat der Mann auch nicht unbedingt das Geduldsgehen der Mutter, von dem ich gehört habe, von einer Frau, dass es das geben soll. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Dass Mütter es viel besser tolerieren, wenn das Kind einfach keine Ruhe gibt. Muss jeder zu Hause ausprobieren. Kann ich nicht für alle reden. Eine Frau sollte sich auch zweimal überlegen, ob sie einen Beruf im Bau übernimmt. Einfach, weil selbst robusteste Männer daran regelmäßig kaputt gehen. Also achtet auf Augenmaß, achtet auf das richtige Maß, wie man aufeinander, wie man die Rollen verteilt, wie man die Aufgaben verteilt. In meinen Augen ist die wichtigste Verantwortung für beide Teilnehmer, für den Mann und für die Frau, das Wohlergehen der Kinder in einer Familie und das Wohlergehen des Partners. Ich finde, diesem muss sich alles andere unterordnen. Noch vor der Gemeinde und weit vor der Arbeit und Karriere sehe ich die Verantwortung von Frau und Mann bei dem Wohlergehen der eigenen Familie. Das geht vor alles, wenn man Jesus nachfolgt. Lasst euch also sagen, ihr seid frei. Euer Leben zu gestalten, euch abzusprechen und zu einigen. Wichtig ist, dass es gegenseitig im Einvernehmen geschieht. Nur, dass der Mann für all das Verantwortung vor Gott ablegen wird. Und so lasst euch abfüllen mit dem Heiligen Geist, indem ihr einander aufbaut, in der Ehe und in der Gemeinde aufbaut und stärkt. Indem ihr Gott lobt und ihm singt. Indem ihr Gott alle Zeit und für alles in eurem Leben dankt. Und indem ihr euch einander unterordnet. Und mit dem Thema Unterordnung wird es beim nächsten Mal weitergehen. Danke.